Auf dem Bauch liegend, schob sich Dixtin über das Dach. Es war gewölbt und vom Regen schlüpfrig. Während die Coparelli in den Wellen schlingerte, neigte sich das Dach nach vorn, nach hinten und zur Seite. Dixtin konnte nur versuchen, sein Rutschen zu verlangsamen. Am Vorderende des Daches war ein Positionslicht angebracht. Wenn er es erreichte, konnte er sich daran festhalten. Er kam bis auf 30 Zentimeter an das Licht heran, dann rollte das Schiff nach Backbord und er rutschte bis zum Dachrand. Einen Moment lang hing er mit einem Bein und einem Arm 10 Meter über dem Deck. Das Schiff schlingerte noch heftiger, sein Bein rutschte ganz hinüber. Dann rollte die Coparelli zurück und Dixtin glitt immer schneller auf das Positionslicht zu. Aber das Schiff bäumte sich auf, das Dach neigte sich zurück und er rutschte in einem langen Bogen dahin, so dass er das Licht um 1 Meter verfehlte. Wieder wurde er bis zum Rand getrieben, wieder hing er über dem Deck. Aber diesmal baumelte sein rechter Arm über den Rand hinaus, seine Maschinenpistole löste sich von seiner rechten Schulter und fiel in ein Rettungsboot. Das Schiff rollte zurück, so dass Dixtin mit immer größerer Geschwindigkeit auf das Positionslicht zuschlitterte. Er packte es mit beiden Händen. Das Licht war etwa 30 Zentimeter vom vorderen Dachrand entfernt. Direkt darunter lagen die Vorderfenster der Brücke, deren Glas schon längst zerschmettert war. Die Läufe von 2 Maschinenpistolen ragten hervor. Dixtin hielt sich an dem Licht fest, aber er rutschte immer noch. Sein Körper beschrieb einen weiten Bogen auf den Rand zu. Er sah, dass das Dach vorn, im Gegensatz zu den Seiten, eine Stahlrinne hatte, die den Regen von dem Glas darunter abhalten sollte. Während sein Körper über den Rand glitt, löste er die Hände von dem Positionslicht, packte die Stahlrinne mit den Fingerspitzen und schwenkte die Beine nach unten. Er flog mit den Füßen zuerst durch die Fenster und landete in der Mitte der Brücke. Er ging in die Knie. Auf der Brücke waren 2 Araber, an jeder Seite einer, die hinunter auf das Deck feuerten. Während Dixtin sich aufrichtete, wandten sie sich erstaunt zu ihm um. Dixtin war dem Mann auf der Backbordseite um ein paar Zentimeter näher. Er holte zu einem Tritt aus, der den Ellbogen des Arabers traf und den Arm mit der Waffe für einen Moment lähmte. Dann sprang er auf den anderen Mann zu. Dessen Maschinenpistole schwenkte den Bruchteil einer Sekunde zu spät auf Dixtin zu, der die rechte Hand zum gefährlichsten Doppelschlag hochriss, den er kannte. Sein Handballen traf die Kinnspitze des Arabers, warf dessen Kopf zurück und Dixtins Hand, die Finger zu einem Karatehieb versteift, bohrte sich in das freiliegende weiche Fleisch der Kehle. Der andere Araber riss die Waffe hoch. Dixtin hob den Toten über den Kopf und schleuderte ihn quer durch die Brücke, während die Maschinenpistole zu feuern begann. Die Leiche fing die Kugeln auf und krachte gegen den anderen Araber, der das Gleichgewicht verlor, rückwärts durch die offene Tür taumelte und hinabstürzte. Im Kartenraum war ein dritter Mann, der den Weg nach unten bewachte. In den 3 Sekunden, die Dixtin auf der Brücke gewesen war, hatte der Mann sich umgedreht. Nun sah Dixtin, dass es Hassan war. Er trat gegen die zerbrochene Tür, die zwischen ihm und Hassan auf dem Boden lag. Die Tür glitt über das Deck und prallte gegen Hassans Füße. Dadurch wurde er zwar nur aus dem Gleichgewicht gebracht, doch während er die Arme ausbreitete, um sich zu fangen, griff Dixtin an. Bis zu diesem Moment war Dixtin wie eine Maschine gewesen. Aber nun stand er dem Feind all dessen, was er je geliebt hatte, gegenüber. Blinder Hass und wahnsinnige Wut überwältigten ihn. Er packte Hassans Waffenarm an Handgelenk und Schulter und brach ihn, indem er ihn nach unten gegen sein Knie schmetterte. Hassan schrie auf und die Maschinenpistole entfiel seiner schlaffen Hand. Dixtin holte mit dem Ellbogen zu einem Schlag aus, der Hassan knapp unter dem Ohr traf. Hassan wirbelte herum und fiel. Dixtin ergriff sein Haar von hinten und zerrte seinen Kopf zurück. Während Hassan in die andere Richtung sackte, hob er den Fuß hoch und trat zu. Sein Absatz traf Hassans Nacken in dem Moment, als er den Kopf plötzlich zurückzog. Ein Krachen, als alle Spannung die Muskeln des Mannes verließ und sein Kopf lose auf den Schultern wackelte. Dixtin ließ los und die Leiche fiel zu Boden. Der Triumph ließ ihm die Ohren klingeln. Dann sah er Koch. Der Ingenieur war an einen Stuhl gefesselt, bleich wie der Tod. Seine Kleidung war blutbefleckt. Dixtin zog sein Messer und durchschnitt die Stricke. Plötzlich sah er die Hände des Mannes. »Himmel! Ich werd's überleben«, flüsterte Koch. Er stand nicht auf. Dixtin hob Hassans Maschinenpistole auf und überprüfte das Magazin. Es war fast voll. »Koch, können Sie aufstehen?« Der Ingenieur stand auf und schwankte unsicher, bis Dickstein ihn stützte und zur Brücke führte. »Sehen Sie diesen Knopf? Ich möchte, dass Sie langsam bis 10 zählen und dann draufdrücken.« »Ich glaube, dass ich es schaffen kann. Also los.« »1«, sagte Koch. »2.« Dickstein stieg die Leiter hinab, vorbei am zweiten Deck und weiter hinunter. Er verhielt kurz vor der Leiter, die in die Messe führte. Er nahm an, dass alle übrigen Fedayeen hier waren. Sie schossen durch Bullaugen und Türen hinaus. Einer oder zwei beobachteten vielleicht die Leiter. Das Nebelhorn ertönte. Dickstein sprang und feuerte schon, bevor er landete. Zwei Männer standen dicht am Fuß der Leiter. Er schoss sie als Erste. Dann wirbelte er in einem Halbkreis herum, ließ sich auf ein Knie fallen, um eine kleinere Zielscheibe zu bieten, und deckte die Fedayeen mit einem Kugelhagel ein. Plötzlich ratterte noch eine Maschinenpistole, als Ish von unten auftauchte. Dann war Feinberg an einer Tür und feuerte. Dovrat, der verwundet war, kam durch eine andere Tür herein. Auf einmal hörten sie auf zu schießen. Alle Fedayeen waren tot. Dickstein senkte erschöpft den Kopf. Nach einer Weile stand er auf und betrachtete seine Männer. »Wo sind die anderen?« Feinberg sah ihn seltsam an. »Es ist noch jemand auf dem Vorderdeck.« »Sapir, glaube ich. Alle anderen sind tot.« »Welch ein Preis«, murmelte Dickstein.